Hallo und herzlich willkommen bei Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Ich bin Thomas Kani, Dozent an einer privaten Hochschule. Und heute geht es um eines der häufigsten Beschwerdebilder: Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, also kurz gesagt LWS. Und mit mir im Studio ist Dr. Felix Söller, weil wen kann man sich da besser vorstellen, wenn es gerade um orthopädische Beschwerden geht, als ein Orthopäde. Lieber Felix, schön, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, lieber Thomas, danke für deine netten Worte. Mein Name ist Felix Söller, ich bin Orthopäde in München. Viele kennen uns beide schon im Team hier in der Webinarsprechstunde. Und mein Job ist, wie gesagt, Orthopäde und Sportmedizin. Und gerade das heutige Thema ist ja ein tagesfüllendes, eine Agenda, die wir eigentlich bei jedem Tag zu 100-fach, weil wir eine große Praxis sind, hören und sehen und behandeln. LWS-Schmerzen ist natürlich jetzt ein Überbegriff, der natürlich noch später genauer definiert wird, was verstehen wir darunter. Unser Spektrum in der Praxis ist eben eine sehr ausgiebige Diagnostik zu machen, eben zu schauen, wo könnten diese Beschwerden herkommen, gerade in der LWS-Bereich, im Lendenbereich. Wir haben einen sehr ausgiebigen therapeutischen Ansatz, den wir hier anbieten können. Aber auch, wenn es natürlich ist, gehen wir bis zum Letzten und müssen halt dann auch, wenn es dann doch Erkrankungen sind, die vielleicht in operativem Maße behandelt werden, das was selten vorkommt, aber gehört auch zum Spektrum der Wirbelsäulentherapie dazu. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wo uns das heutige Gespräch hinführt, weil es ist eigentlich ein Gespräch, was man, glaube ich, in 60 Minuten gar nicht abarbeiten kann. Deswegen müssen wir dank deiner Leitlinie uns ein bisschen strukturieren, weil sonst verzetteln wir uns.
Ja, also unsere Agenda heute ist, wir wollen zuerst mal kurz erklären, was Lendenwirbelsäule oder Lendenwirbelsäulenschmerzen wirklich verursacht. Und ich glaube, da reicht die Stunde schon fast nicht mehr aus. Dann, welche sind die größten Irrtümer? Training, das hilft. Das heißt also, wir werden hier ein paar Übungen besprechen, die wichtig sind, wenn es jetzt um das Thema Training der Lendenwirbelsäule geht. Ich möchte das bewusst jetzt gar nicht der Muskulatur alleine sagen, sondern einfach Training um die Lendenwirbelsäule rum. Dann natürlich werden wir ein bisschen über Alltagssituationen, über Arbeitsplatz sprechen, auch über die Rückkehr in Sport und Belastung, wenn irgendwas war. Und dann haben wir natürlich noch unsere Fragen, unsere Hörerfragen, die da kommen. Ganz wichtig noch als Hinweis: Diese Stunde hier oder dieses Podcast ersetzt nicht oder keine individuelle Diagnostik. Ne? Also nicht so nach dem Motto, ich habe mir jetzt das Podcast angehört, ich weiß jetzt genau, was ich machen muss. Das heißt also, wenn du akute, starke oder neuartige Beschwerden hast, dann lass das lieber ärztlich abklären. Und Felix, ich bin ja auch so ein Freund davon, der sagt, lieber 100-mal jemand zu viel zum Arzt geschickt, als einmal zu wenig. Und deswegen, Felix, was steckt denn typischerweise hinter den Schmerzen im unteren Rücken?
Also jetzt grundsätzlich einen kleinen Schwenk in die Anatomie, dass wir überhaupt definieren, was ist die LWS, also Lendenwirbelsäule, ja, deswegen auch die Abkürzung LWS. Der liebe Thomas hat schon hier, wenn man sich die grünen Wirbel anschaut, sprechen wir von der LWS. Es sind 5 Wirbel, die wir haben, die auf dem sogenannten Kreuzbein aufsetzen. Das ist das Orangene und das Kreuzbein wird eingefasst von den beiden Beckenschaufeln und ist sozusagen eigentlich der Dreh- und Angelpunkt unseres Rumpfes. Also unser Rumpf sitzt mehr oder minder über die LWS auf dem Becken. Und diese Wirbelsäule besteht natürlich aus mehreren Segmenten. Und diese 5 Segmente, die bezeichnen wir als Lendenwirbelsäulensegmente. 5 in der Zahl. Und zwischen jedem haben wir natürlich die besagten Bandscheiben, die eben aus einem Ring und aus einem Kern bestehen und auch aus vielen Nervenfasern, Schmerzfasern bestehen. Wir haben vorne Bänder, wir haben hinten Bänder, wir haben Seitenstabilisationen. Wir haben die sogenannten Wirbelgelenke, die wir auch gerne als Facetten bezeichnen. Die Facetten haben eine wichtige Funktion, okay, kommen wir später nochmal zurück zu sprechen. Jede Etage hat 2 Gelenke, deswegen auch paarweise gesagt. Und dann haben wir natürlich die große Rumpfmuskulatur, die um die Wirbelsäule gespannt ist, die tiefen Muskeln, die sehr diagonal laufenden Multifidi-Muskeln Wir haben die Autochthonen, das sind die großen Rückenpanzer. Wir haben dann an der, von der Tiefe an die Oberfläche kommend Ausläufer vom Latissimus, vom großen Rücken, von der großen Rückenplatte Latissimus dorsi. Und wir haben unten noch einen Stabilisator, der nennt sich Quadratus lumborum, also eine große Vielzahl an Rückenmuskeln. Warum? Weil unser Rumpf auf dem Becken sitzt. So, wenn wir diese Muskeln nicht hätten, würden wir uns wahrscheinlich irgendwann spätestens beim ersten Sturz vom Fahrrad alles abreißen und nur noch mit dem Torso rumlaufen. Deswegen, wir haben eine unglaublich starke Muskulatur angeboren bekommen, die uns da führt. Jetzt kommt's. Das ist eigentlich in der Theorie so. Nur wir hatten schon mal das Thema Sitzen, wie hast du gesagt, die Volkskrankheit Nummer eins.
Ja, Sitzen ist das neue Rauchen.
Genau, das neue Rauchen, danke dir. Diese Muskulatur ist wie jede Muskel, die man nicht trainiert, verkümmert die. Und das Problem ist, wir haben da extremst hohe Belastungspunkte. Und es ist auch so, nur ein Ausflug in Richtung Bandscheibenthematik. Die Bandscheibe Nummer 4 und Nummer 5 sind die mit Abstand höchsten degenerativen Bandscheibenveränderungen, die wir haben. Da haben wir auch die höchste Anzahl an Vorfällen. Das hat also einen Grund, warum das so ein großer biomechanischer Dreh- und Angelpunkt ist. Und deswegen ist es so wichtig. Das war jetzt ein kurzer Ausflug in die Anatomie, um es einfach zu machen. Natürlich gibt es noch ganz viele Aspekte, die wir gar nicht beleuchten können, aber das ist zumindest zum Grundverständnis. Die Wirbelsäule hat natürlich wie jeder Bereich der Wirbelsäule eine Beweglichkeit nach vorne, nach hinten, also Beugung und Streckung, Seitenneigung, links, rechts und natürlich eine Rotation. Deswegen ist sie auch nochmal sehr beweglich, im Gegensatz zur Brustwirbelsäule, wo wir kaum zum Beispiel eine Rotation haben, weil wir da eben eine Beugung und Seitenneigung haben. Das ist der Unterschied. Also wir haben eine hohe Beweglichkeit und diese Beweglichkeit muss gehalten werden. Wenn wir jetzt von Lendenwirbelsäulenschmerzen sprechen, das ist ja ein sehr undefinierter Begriff, LWS-Syndrom, wie es ja oft so heißt, ist ja nur eine Beschreibung von möglichen vielen Diagnosen. Man macht es halt leicht, wenn jemand kommt, ich habe ein LWS-Syndrom und ist stolz auf die Diagnose, sage ich, naja, das können Sie jetzt schon mal getrost vergessen, weil das ist keine Erkrankung. Ja, wieso? Warum kriege ich denn da keine Prozente auf LWS-Syndrom? Ja, also so gesagt, muss man dem Ganzen natürlich schon auch präzise Namen geben. Deswegen ein LWS-Schmerz, LWS-Syndrom oder auch manchmal, wenn es ganz akut ist, ja, dieses klassische Hexenschuss-Thema, ist ja auch nichts anderes wie ein akutes LWS-Syndrom ohne Definierung der genauen Ursache. Deswegen sage ich immer, LWS-Schmerzen sind sehr vielschichtig und man muss bei dem sich wirklich Zeit und Mühe geben, um herauszufinden, wo kommen die Schmerzen her. Jetzt gibt es natürlich wie immer eine gute Nachricht, ja, dass wir sagen, jeder von uns wird früher oder später mal mit LWS, mit Rückenschmerzen zu tun haben. Das ist statistisch bewiesen. Es wird keinen Menschen auf diesem Planeten geben, der sagt, ich habe noch nie Rückenschmerzen gehabt. Es wird jeden mal treffen. Aber die meisten Rückenschmerzen, die jetzt sehr undefiniert sind, was wir auch als undefinierten Rückenschmerz bezeichnen übrigens, die vergehen eigentlich in meisten Wochen von alleine. Also ich sage mal, bis zu 6 Wochen kann man schon mal warten mit Rückenschmerzen. Alles, was danach kommt, ist dann schon eher, ich sage mal, leicht chronisch. Da müssen wir wieder ran und müssen schauen. Also es macht wenig Sinn, wenn man mit leichten Rückenschmerzen nach einer Woche zum Arzt geht und sagt, ja, bitte mal die komplette Diagnostik, Röntgen, MRT, CT vielleicht auch noch und was auch immer, dann würde ich erstmal abnehmen und sagen, jetzt können wir ja ein bisschen Schmerzmittel arbeiten. Aber deswegen nur als Erklärung, warum wir schon auf der einen Seite ein bisschen Zeit brauchen, um das Ganze zu beobachten. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt muss die Diagnostik laufen.
Ja. Ich bin ja so ein Fan von Studien und ich lese immer ganz viele Studien. Und der Professor Dr. Denner, der hat ja eine Doktorarbeit geschrieben über Analyse und Kräftigung der rumpfstabilisierenden Muskulatur. Und der hat dann auch ein paar Zahlen natürlich dementsprechend rausgehauen. Und es ist wirklich so, dass man also sagen kann, jeder von uns wird irgendwann mal Rückenschmerzen kriegen. Und diese Rückenschmerzen, diese Ursachen, da kann man schlecht sagen, da gibt es eine Ursache, das ist die Ursache für Rückenschmerzen, sondern das sind viele unterschiedliche Ursachen, die dazu führen, dass wir Rückenschmerzen bekommen. Und das hängt nicht nur mit schwerem Arbeiten zusammen oder vielleicht auch mit Sitzen allein, sondern da gibt es auch viele andere Indikatoren, die da eine Rolle spielen. Und du hast ja eben schon genannt, wir haben ein sehr komplexes System um die Wirbelsäule rum. Wir haben ganz viele Gelenke dort, wir haben ganz viele Bänder, wir haben ganz viele Muskeln, kleine, große Muskeln, die alle die Aufgabe haben, diesen Rumpf zu stabilisieren, die Kräfte, die von den unteren Extremitäten entstehen, auch an die oberen Extremitäten weiterleiten zu können. Dafür brauchen wir eine gut funktionierende Rumpfmuskulatur und eine gut funktionierende Wirbelsäule. Und da gibt es natürlich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen können, dass also da Beschwerden entstehen. Und eins hast du ja schon angesprochen, da haben wir die muskuläre Verspannungen. Und bei den muskulären Verspannungen ist es so, dann sind es auch zum Teil Koordinationsdefizite. Das heißt, wenn ich meine Wirbelsäule nicht mehr bewege oder wenn ich meinen Körper nur einseitig bewege, dann wird das Gehirn, wird sich auf diese einseitigen Bewegungen, wird es sich reduzieren. Und dann kann es sein, wenn ich dann Bewegungen mache, die man sonst nicht macht, dass die koordinativ nicht mehr so gut ablaufen und ich dann, ich sag mal, eckige Bewegungen habe. Wir erleben das in der Rückenschule ganz häufig. Zum Beispiel, Felix, das kennst du sicher auch, ein Patient kommt zu dir in die Praxis und dann sagst du dem, beug doch einfach mal den Rücken vor. Das heißt, er soll einfach mal mit geradem Oberkörper nach vorne gehen. Und da erleben wir dann ganz häufig, dass er zwar mit dem Oberkörper nach vorne geht, aber die Wirbelsäule sieht aus wie ein Katzenbuckel, ne? Und wenn man dann sagt, guck mal in den Spiegel, versuch mal, die Wirbelsäule gerade zu machen, dann bewegt er den Kopf, der versucht alles Mögliche zu machen, aber er hat eigentlich gar kein Gefühl, wann ist die Wirbelsäule, wann bin ich im Hohlkreuz, wann bin ich jetzt, habe ich einen Katzenbuckel. Also im Yoga sprechen wir immer von Katze-Kuh, Katze-Kuh. Das heißt Hohlkreuz und dann wieder den Buckel machen, Hohlkreuz wieder den Buckel machen. Da fehlt bei vielen Leuten, fehlt dann einfach die Bewegung. Ich denke, Felix, das hast du sicher auch schon oft in der Praxis erlebt.
Also du sagst es richtig, wenn man sich einfach mal das Bewegungsmuster, das Bewegungsprofil der Lendenwirbelsäule anschaut mit den Bewegungsrichtungen, dann haben wir natürlich ein Problem, wenn wir bestimmte Muskeln verkümmern lassen. Also die Natur hat sich ja was überlegt, als die uns die Wirbelsäule geschenkt hat und die Muskulatur. Und insofern muss man sich von der Theorie eigentlich erklären, dass natürlich jede Muskelgruppe für sich arbeiten muss und die müssen miteinander arbeiten. Und sofort, wenn jetzt eine Muskelgruppe stark verkürzt, verkürzt, wie man es auch immer sagen möchte, ja, dann hat man natürlich schon mal eine Dysbalance. Und Dysbalancen sind nie gut, weil man natürlich eben Antagonisten und Agonistenmuskeln hat, also immer einen Gegenspieler hat und die müssen miteinander arbeiten. Ein bestes Beispiel ist zum Beispiel, wenn jemand einen starken Rückenmuskel hat und vergisst, die vordere Muskelsäule, in dem Fall die Bauchpartie, zu trainieren, dann kann er es tatsächlich schaffen, zum Beispiel in ein Hohlkreuz reinzukommen. Ja, ist klar, weil die Muskeln hinten werden stärker, die ziehen die Wirbelsäule zusammen, dadurch wird diese Lordose, dieses Hohlkreuz verstärkt und dann kommt er mehr in so ein überdurchschnittliches Hohlkreuz, was zu Schmerzen führen kann. Das ist jetzt zwar nicht muskulär, weil es zum Beispiel so ist, dass Menschen, die vielleicht von Hause aus ein Hohlkreuz haben, besonders durch viel Sitzen stark an den Gelenken einen Überdruck bekommen und an diesen Facettengelenken dann Schmerzen bekommen und das führt dazu, dass man dann sagt, pass auf, du hast ein starkes Hohlkreuz, du musst also jetzt anfangen, deine Bauchmuskeln zu trainieren, um eben das Hohlkreuz zu neutralisieren. Als Beispiel, deswegen sei ja, es ist ja nicht immer akute Verletzung, sondern auch vor allem die, nennen wir es mal, chronischen Veränderungen, die wir über Jahre erleben und die gehört es eben zu erkennen und die gehört es auch zu verringern oder zu verstehen, wie kommt es dazu, dass man eben Schmerzen hat, weil vielleicht die Sitzposition nicht richtig ist oder weil ich ständig über dem Laptop oder vielleicht sogar noch schlimmer über dem iPad hängen und vielleicht stundenlang auf Social Media rumzwipple, ja. Insofern würde ich mal sagen, das sind schon Faktoren, die mit der Statik zu tun haben, die elementar sind, weil ich sag mal, ich möchte es mal so ein bisschen provokant sagen, ich glaube, dass eine sehr hohe Zahl, vielleicht überdurchschnittlich viel der Probleme durch eine Fehlstatik entstehen. Und da meine ich jetzt muskuläre Natur, viel Statik der Wirbelsäule. Da bin ich der Meinung, da ist eine hohe Zahl. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich nicht nur das Röntgenbild anschaut, sondern erstmal den Patienten anschaut und schaut, wie steht er denn eigentlich? Wie ist die Muskulatur ausgeprägt? Wie beugt er sich nach vorne? Wie weit kommt er mit den Händen zum Beispiel zum Boden? Sind die Verkürzungen zum Beispiel auch über die Hamstrings, also über die hintere Oberschenkelpartie? Ist der Hüftbeuger denn überhaupt in Ordnung? Das sind ja angrenzende Muskeln, die am Becken dranhängen, die aber mit der Gesamtsituation, mit der Gesamtbeweglichkeit der Wirbelsäule zusammenhängen und die eine Rolle spielen. Deswegen ist die Gesamtbetrachtung so wichtig.
Ja, das heißt also, oft ist es ja so, dass dann die Wirbelsäule eigentlich der Kompensator ist und dort die Beschwerden auftreten, obwohl es vielleicht irgendwo anders ist. Was ja auch ein Thema ist, was man immer wieder hört, wenn man jetzt, ich will jetzt nicht philosophisch werden, aber man hört ja oft, die Last, die auf meinen Schultern liegt, oder ich kann das nicht mehr ertragen, oder das erdrückt mich, oder das bedrückt mich. Das heißt, wir hören hier natürlich immer eine sogenannte oder unterschiedliche psychosoziale Faktoren. Das heißt also, das kann eine Alltagsbelastung sein. Das kann sein, dass der Chef einen immer runterdrückt, ne? Das, oder der Lebenspartner vielleicht auch. Das heißt also, das spielt mit eine Rolle. Dazu kommt natürlich, Felix, du kannst mich jetzt berichtigen, der Mensch ist, glaube ich, einer der Säugetiere, der im Liegen schlafen muss, weil wir sonst die Wirbelsäule nicht richtig regenerieren. Das heißt also, das Thema Schlafmangel spielt natürlich auch mit einer Rolle. Und dann natürlich das Thema Anspannung, Stress, ne? Das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Wirbelsäule.
Ja, also du hast vollkommen recht. Also mir ist kein anderes Säugetier bekannt, das im Stehen schläft, ja, außer vielleicht mal bei der Arbeit, ja. Insofern würde ich meinen, das hat ja einen ganz gewissen Grund, denn unsere Bandscheiben, nur eine kleine Exkursion, unsere Bandscheiben sind ja die Pufferscheiben zwischen den Wirbeln, selber nicht durchblutet. Das heißt, da geht kein Gefäß rein, das Sauerstoff reinbringt oder Sauerstoff oder venöses Blut rausnimmt, sondern die werden durch Diffusion ernährt. Das heißt, es saugt sich während der Entlastungsphase, saugen sich die Bandscheiben mit Nährstoffen, die im venösen Geflecht um die Bandscheibe rumliegen, sozusagen voll, holen sich Wasser, holen sich Nährstoffe und davon leben sie. Das zweite ist, wenn da Druck drauf kommt, verlieren die das. Das heißt, tagsüber verlieren wir die Nährstoffe, nachts und quasi im Liegen über einen gewissen Zeitraum holen wir sie wieder zurück. Das ist so gesehen der normale Alltag einer Bandscheibe, ja. Das arme Leben einer Bandscheibe, sich vollzusaugen, um wieder alles abzugeben. Erst wenn wir degenerative Veränderungen in Bandscheiben haben, ist dieser Mechanismus gestört. Und das ist der Moment, wo dann auch theoretisch Schmerzen kommen können, weil zum Beispiel der Wasserverlust dazu führt, dass der Kern austrocknet, dass wir eine fehlende Pufferung haben. Wenn bezeichnet das eines Osteochondrose, das ist dann sozusagen eine Abnutzung der Bandscheibe und des Knochenfaches selbst. Das sind dann die Momente, wo das Fach gestört ist. Und wenn es schon so weit ist, dann vielleicht irreversibel. Also nichtsdestotrotz sage ich mal so, wir brauchen die Entlastung wie die Belastung. Genauso schlimm wäre es, wenn wir die Wirbelsäule nicht belasten. Und da finde ich, ist es umso wichtiger, die Wirbelsäule muss belastet werden. Ein Beispiel aus der Praxis, wenn jemand mit Rückenschmerzen zu mir kommt, sei es, dass ich sogar einen Bandscheibenvorfall diagnostiziere, weil er mit einem MRT kommt, dann ist für mich die erste Aussage, nicht schonen, Sie bleiben bitte mir in Bewegung. Gehen viel, sie schwimmen viel, sie gehen vielleicht ein bisschen Radfahren, sitzen sie weniger und versuchen sie eigentlich nur zu schlafen oder zu gehen. Also das ist eigentlich das Ideale. Warum? Weil wir eben diesen regenerativen Vorgang damit weiter am Ball oder am Leben lassen wollen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass jemand die Bandscheiben benutzt und belastet. Allerdings natürlich auch richtig belastet, weil ich kann natürlich auch Bandscheiben kaputt machen. Ich ständig falsch, zu viel sitze, zu viel falsches Gewicht hebe, vielleicht auch unphysiologisch Gewichte hebe. Also das ist der Moment, wo es dann eben auf die andere Seite kippt.
Du sagst das sehr gut. Ich bin ja immer so ein Fan der Studien. Es gibt Untersuchungen natürlich wieder dazu. Und man weiß, dass das Rezidiv, das heißt also die Wiederkehr von einer Verletzung an der Wirbelsäule, häufiger ist bei den Leuten, die schonen. Und weniger ist bei den Leuten, die sie dann halt dementsprechend gut trainieren. Was natürlich auch noch ist, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was ja auch Rückenschmerzen verursacht, das sind einmal sogenannte temporäre Reizungen an den Facettengelenken. Das sind diese ganz kleinen Gelenke hinten an der Wirbelsäule. Und du kannst mich gern berichtigen. Ich weiß nicht, ob ich einen Unterschied spüren würde zwischen einem Schmerz an einem Facettengelenk oder wenn da irgendwie die Bandscheibe davon betroffen ist. Ich glaube, das tut beides zuerst mal weh. Und bevor da keine Ausfallerscheinungen sind, kann sich das sogar ziemlich gleich anfühlen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass die Bänder sich aufgrund der Beweglichkeit, die man nicht hat, also der Immobilisation, dass die Bänder dementsprechend sich zusammenziehen, was natürlich dann auch in dem Moment Reizungen bzw. Beschwerden an der Wirbelsäule macht.
Also du hast zwei Themen angesprochen. Das eine Thema ist die Facettensymptomatik, Facettengelenksymptomatik, wo man sagen kann, die ist tatsächlich schwer zu differenzieren von dem auch gewöhnlichen Rückenschmerz, muskulären Schmerz etc. Die Bandscheibe selbst, grundsätzlich tut die Bandscheibe nicht weh, wenn sie irgendwie kaputt geht, ja. Wenn sie einreißt, ja, wenn sie akut verletzt ist, ja, dann kann es sein, dass da mal so Schmerzfasern extrem wehtun, aber grundsätzlich tut eine Bandscheibe nicht weh. Das kann man sagen, wenn jetzt jemand mit Rückenschmerzen kommt und sagt, ich habe einen Bandscheibenvorfall, dann kann man eigentlich schon sagen, das ist eine schöne Vorstellung, aber mit Sicherheit haben sie keinen, wenn sie nicht entsprechende Ausfall- oder sprich nervale Störungen haben. Nerval heißt, wenn dann zum Beispiel die Bandscheibe austritt, in den Wirbelkanal kommt und drückt dann auf eine Nervenwurzel und dann sprechen wir von einer Ischialgie, heißt übersetzt eine Beinschmerzsymptomatik, weil im Lendenbereich, wenn die Nerven gequetscht werden, dann strahlt es in die Beine aus. Und je nachdem, welche Etage wir haben, oder in welcher Etage dieser Bandscheibenvorfall ist, soweit strahlt auch der Nerv aus. Und die Rückschluss ist, dass man weiß, wenn jetzt jemand sagt, ich habe einen Nervenschmerz, der bis zum Großtee zieht, dann wissen wir anhand der Leitungsbahnen, das muss ein Bandscheibenvorfall auf der Höhe L5 bis 1 übersetzt im letzten Fach der Lendenwirbelsäule und dem sogenannten Kreuzbein. Und da ist dann die Nervenwurzel L5 und L5 strahlt, wie gesagt, zum Großtee. So kann man schon einen Rückschluss ziehen. Wenn es allein um Rückenschmerzen geht, die sozusagen im Rücken sind, kann man vielleicht sagen, dass die Facettenschmerzen eher einen gürtelförmigen Schmerz darstellen, das heißt lokal auf Druck auch schmerzhaft, merken teilweise dann über den Bauch nach vorne. Ich habe Patienten, die sagen, ich habe sogar eben im Schambeinast Schmerzenbereich. Da muss man trotzdem schauen, ob da nicht was ist. Aber im Grundsatz können die Facetten gürtelförmig hinausstrahlen. Wohingegen, wie gesagt, die Bandscheibe selbst eigentlich keine Schmerzen produziert, außer wenn sie einreißt, dann kann es sein, dass es einen Rückenschmerz, der sehr lokalisiert ist, im Gegensatz zu den Facetten, die eher sehr breit und horizontal läuft, ist der Bandscheibenschmerz eher mittig, wohlgemerkt, wenn er nicht auf die Nervenwurzel drückt. Wenn er auf die Nervenwurzel drückt, dann haben wir eine klassische Ischialgie, dann wird es wiederum leicht für mich, weil dann kann ich anhand der Schmerzen schon relativ klar sagen, wenn er kommt und sagt, ich habe so Po-Schmerzen, die so in den Oberschenkel ziehen, dann wissen wir, da ist eine Nervenirritation da. Da müssen wir natürlich weiterschauen, wo, auf welcher Etage haben wir das Problem.
Ja. Natürlich gibt es selten, aber auch spezifische Ursachen, die du schon zum Teil angesprochen hast. Da haben wir die Bandscheibenvorfälle. Manchmal kann es auch Frakturen sein, wenn wir jetzt an ältere Personen denken, postmenopausale Frauen oder dann Osteoporose, auch senile Osteoporose bei älteren Männern. Da kann ein Wirbel, kann da mal dementsprechend einbrechen. Selten kann es auch sein, dass es Infektionen gibt. Dann haben wir nochmal unseren rheumatischen Formenkreis, der also auch in dem Bereich Beschwerden macht. Aber die sind deutlich seltener und sind aber wichtig zu erkennen, weil das nennt man bei euch, glaube ich, Differentialdiagnostik. Das heißt, man untersucht das dann auch dementsprechend, wenn ein Verdacht auf sowas besteht.
Genau, und das ist ja die Schwierigkeit am LWS-Syndrom erstmal zuzuordnen, was sind ernste Diagnosen, was sind eher vergängliche Sachen, die man einfach mal haben kann. Also so gesehen ist es so, dass man natürlich, wir sagen immer so gern Red Flags und Yellow Flags, weil es natürlich aus dem Amerikanischen cool klingt, ja, rote Flaggen und hört sich aber bescheuert an, ja, gelbe Flaggen, ja, oder Fahnen. Also es gibt ganz klare Kriterien, wo wir eine sehr ernsten auch Notfallsituation haben, ist, wenn nicht nur die Schmerzen sehr stark sind, also wirklich eine extreme Schmerzausbreitung, sondern wir haben eine Missempfindung. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen tauben Großzeh, ja, oder der ganze Unterschenkel ist taub. Und dann zum Beispiel noch eine sogenannte Kennmuskeln, heißt die Muskelgruppen, die von bestimmten Nerven versorgt werden. Es gibt welche, die den Oberschenkel versorgen. Es gibt welche, die also Kniehüftbeuger, dann der andere Kniestrecker. Auch den Hüftbeuger gibt es. Es gibt den Fußheber, Fußsenker. Und nach dieser muskulären Zuordnung kann man sagen, welcher Nerv ausgefallen ist. Und wenn jetzt eben wirklich ein Nerv komplett ausfällt, dann sprechen wir von den Red Flags, wo wir sagen, okay, da ist jetzt so eine hohe Kompression auf dem Nerv, dass der Nerv womöglich kaputt geht und wir keine Zeit haben, jetzt einfach mal zuzuschauen und Physiotherapie und zu spritzen und so weiter. Und je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel der Fußheber defekt ist und wir einfach nur den Fuß abklatschen lassen auf dem Boden, weil wir ihn nicht hochkriegen aktiv, dann ist meistens auch eine OP-Indikation, wo ich sage mal zu 99%, wenn es sich um einen Bandscheibenvorfall handelt, operativ versorgt werden muss. Und das muss man wissen, dass man da einfach genau hinschaut, weil von alleinigen Befragen wird der Patient nicht von alleine kommen und sagen, ah, Herr Doktor, übrigens, mir ist aufgefallen, dass ich eine Dreifünftel Fußheberschwäche habe, sondern das erscheint dann plötzlich, wenn man ihn befragt und sagt, wie schaut es von Treppensteigen aus? Und dann macht man halt mit ihm ein paar Tests und so weiter. Und das muss man einfach tun, weil der Patient ist ein Laie und der will oder man will für sich eben die Diagnosen präzise genug rauskriegen. Und dann hilft es nicht, wenn ich sage, ja, was tut denn heute weh? Ach, der Rücken, ja, so ungefähr. Mhm. Weil er wird nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, aber übrigens, Herr Doktor, bei meinem Dermatom L5 habe ich kein Gefühl mehr und die Sensorik oder der Achillessehnenreflex ist ausgefallen. Nein, das ist wichtig. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt die Message für mich. Wenn ich jetzt dieses Thema rausschicken möchte, dann möchte ich ganz klar sagen, wenn jemand Rückenschmerzen hat und einen Ischiasreiz und plötzlich verspürt, er kriegt den Fuß nicht mehr richtig gehoben oder er kann sich nicht mehr richtig auf die Zehenspitzen stellen, ist das ein Notfall. Und da darf man auch in die Klinik gehen. Das ist auch für mich der einzige Grund, in die Klinik zu gehen, weil das muss man im schlimmsten Falle auch relativ schnell beheben, bevor der Nerv irgendwie einen Schaden von sich trägt, der vielleicht auch irreversibel ist. Deswegen erstmal die Thematik, wie manchmal es eng ist. Wenn all diese Faktoren, diese Red Flags nicht vorhanden sind, dann haben wir vielleicht Yellow Flags. Das heißt, wir haben Zeit und Spielraum, genau zu schauen, woher es kommt. Wir machen mittlerweile eigentlich, würde ich sagen, flächendeckend bei jeder Wirbelsäulenthematik eine MRT-Untersuchung, eine Kernspintomographie. Warum? Weil wir da eben die feinsten Strukturen sehen können, die Bandscheiben können wir sehen, wir können den Kern erkennen, wir können mögliche Austritte von Bandscheiben erkennen, die dann auf Nervenwurzel drücken, Kompressionen, Spinalkanal, Wirbelkanalverengungen, das lässt sich im MRT hervorragend sehen, manchmal noch ein CT, wenn es vielleicht um eine Fragestellung geht, OP, ja, nein, aber das gehört eigentlich als nächstes, wenn jemand über einen Zeitraum X längere Zeit Schmerzen hat.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal mit ein paar Mythen aufräumen. Das heißt also, ich sage immer irgendwas und du sagst, ob man das eins zu eins so übernehmen kann. Schmerz bedeutet gleich Schaden. Würdest du das so unterschreiben oder?
Das habe ich jetzt akustisch. Schmerz bedeutet gleich? Schmerz
gleich Schaden.
Ach so, Schaden. Nein, um Gottes Willen, das wäre ja schlimm. Also Schmerz ist ein ganz klares physiologisches oder physiognomisches Zeichen, dass irgendwo Schmerzrezeptoren ein Schmerzsignal aufnehmen und an unser Schmerzzentrum im Großhirn verarbeiten. Das Ganze geht übers Rückenmark. Deswegen ist der Schmerz ein Signal. Ein Signal heißt aber nicht zum Glück automatisch, dass gleich was kaputt sein muss. Eine Entzündung macht ja auch Schmerzen. Und da sind vielleicht Bakterien im Gewebe, die dann diese Entzündung verursachen. Da ist ja auch noch nicht gleich Hopfen und Malz verloren. Wenn jemand zum Beispiel einfach einen diffusen Rückenschmerz hat, dann kann es sein, dass das muskuläre Natur ist, die natürlich nicht vergleichbar ist mit einem heftigsten Bandscheibenvorfall. Es kann eine Instabilität am Rücken sein, die Schmerzen bereitet. Also es sind einfach erstmal Signale, die wir aber ernst nehmen müssen. Also ich akzeptiere nicht zu sagen, ja, ich gehe jetzt einfach mal über den Schmerz ständig und wundere mich, dass es immer schlimmer wird, sondern Schmerz ist ein Signal, wo ich ganz klar sagen muss, Nummer eins, ich muss erstmal einen Schritt zurückgehen, um zu eruieren, wo kommt der Schmerz her. Liegt es an der Belastung? Dann muss ich meine Belastung erstmal stoppen. Liegt es vielleicht am Job, weil ich vielleicht 12 Stunden am PC sitze? Also da muss ein reflektierter oder ein differenzierter Mensch rangehen und sagen, okay, ich habe Schmerzen, ich versuche jetzt mal einzustufen, was erzeugt diesen Schmerz. Und dann, wenn ich merke, oh, ich kann es nicht mal nachvollziehen, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, dann kommen wir Ärzte ins Spiel oder Therapeuten, Physiotherapeuten etc., die dann eben nochmal die Funktionalität überprüfen, wir dann wirklich auch die Hardcore des sozusagen Innenlebens, wir schauen uns die Wirbelsäule an, machen ein MRT, notfalls es sein muss. Und das, finde ich, ist der richtige Ansatz, wie man mit einer Diagnostik anfängt.
Ein zweiter Irrtum, den ich häufig immer wieder höre, so im Bereich der Rückenschule oder jetzt auch bei Kunden im Fitnessstudio, ich habe ein Hohlkreuz, deshalb tut es weh.
Also grundsätzlich ist natürlich nicht jedes Hohlkreuz schmerzhaft. Ja, da spielen noch ganz andere Rollen, eine Faktor eine Rolle. Ist zum Beispiel, wenn ich viel sitze, ja, und ich sitze mit einem extremen Hohlkreuz, dann baue ich natürlich eine extreme Drucksituation auf den Facetten auf. Das kann schmerzbar sein. Es kann schmerzhaft sein, es muss es nicht. Also grundsätzlich ist ein Hohlkreuz es ist eine reine Beobachtung. Ich würde auch niemals so weit gehen zu sagen, ein Hohlkreuz ist eine pathologische Beobachtung. Es ist nur eine Beobachtung, ja. Es gibt Menschen, die werden mit einem starken Hohlkreuz geboren. Die werden nie Schmerzen haben. Also ich würde sagen, Schmerz bedeutet nicht gleich Schaden. Ganz klar, nein.
Ja. Oft sieht man ja auch, dass, das kennst du von den Röntgenbildern sicher, dass die Gesäßmuskulatur ziemlich prominent ist von der Veranlagung her und dann sieht das aus, als wenn die ein Hohlkreuz hätten, aber in Wirklichkeit ist einfach nur der Po schön geformt. Der nächste Punkt, den ich auch manchmal höre, ist, wenn Leute so mit Rückenproblematik im Fitnessstudio sind, meine Bandscheiben sind wie abgenutzt, da hilft nur eins, Schonung.
Und da kommen wir schon wieder zum Thema. Bandscheiben können abgenutzt sein, ja, dann sind sie meistens, wenn sie stark abgenutzt sind, faktisch nicht mehr vorhanden. Wir haben also hier eine starke Kompression der Wirbel aufeinander. Aber wir haben ja noch ganz viele Bandscheiben mehr, ja, die darf man nicht ganz vergessen. Wir haben ja nicht nur 5 Bandscheiben an der Wirbelsäule, so, wo sieht man meine Hand, so hier, sondern wir haben ja noch 12 im Brustbereich, wir haben noch 7 im Halsbereich. Also die müssen ja weiterhin bewegt werden, sonst verkümmern die nämlich genauso. Und das sieht man nämlich bei Menschen, die sehr lange zum Beispiel im Bett liegen müssen, bettlägerig durch Krankheit, durch OP, dass dort auch zum Beispiel, das kann man auch messen, indem man dann, wenn man zum Beispiel eine MRT macht, den Wassergehalt deutlich unterschiedlich sehen wird. Heißt also, dass die Diffusion, wie wir es vorhin besprochen haben, die regenerative Form der Bandscheiben natürlich zum Erliegen kommt. Also das ist zumindest von der Aussage nicht richtig, ja.
Auch noch ein Mythos, den man häufig hört, ist, nur Dehnen löst das Problem.
Also Dehnen, ganz klar würde ich sagen, ist schon mal eine grundsätzlich gute und physiologische Bewegung, die wir machen, weil wir als Menschen grundsätzlich immer steifer werden. Das liegt einfach an der Naturell des Kollagens. Das ist ein Teil unserer Bindegewebe. Kollagen hat bestimmte Stufen, auch altersbezogen heißt, ältere Menschen haben einen anderen Elastizitätsfaktor wie im jungen Alter. So, das heißt aber nicht, dass wir grundsätzlich alle im Alter steif werden. Klar, die Wirbelsäule auch wie jedes Gelenk einem Versteifungsprozess unterlegen. Das bedeutet einfach, dass man sagen kann, ja, eine Bandscheibe oder besser gesagt die Wirbelsäule im unteren Bereich, wie auch im Brust- oder Halsbereich, wird über das Leben immer mehr an Beweglichkeit abnehmen. Was noch in einem physiologischen Bereich ist, wo es interessant wird, ist, wenn zum Beispiel jemand innerhalb von Monaten oder Wochen eine bestimmte Steifheit bekommt, dass man sagt, okay, da könnte irgendeine Verletzung sein oder ein Tumor oder eine Entzündung. Aber im Grundsatz ist es falsch zu sagen, dass die Wirbelsäule steif werden muss, Das würde ich jetzt ehrlich gesagt ganz kategorisch ablehnen.
Auch noch ein schöner Satz, den ich immer wieder mal höre, ist, ich brauche immer eine starke Stütze. Das heißt, die haben einen Gürtel an, wie so ein Korsett, ne? Wie man das früher so kennt. So früher hatten ja die Frauen so ein Korsett, wo so eingeschnürt wurden. Und wenn sie diesen Gürtel tragen, dann geht es ihnen gut. Ist sowas sinnvoll oder ist sowas vielleicht ein Mittel zum Zweck? Oder was hältst du davon?
Also, da gebe ich dir recht, Mittel zum Zweck, ja, weil ich habe natürlich Phasen, wo ich extreme Rückenschmerzen habe und da brauche ich einfach eine Stütze. Ich habe heute zwei, drei junge Patienten gehabt, wirklich junge Patienten, die haben eine akute Symptomatik, dass ich sage, es ist wie wenn dein Knie schmerzt, dann nimmst du auch entweder bandagierst du es oder du ziehst eine Bandage an. Dasselbe ist bei der Wirbelsäule auch, dass wir hier mit bestimmten, man nennt es sogenannte Orthesen, das sind übersetzt Bandagen, die etwas Stützelemente drin haben, hinten im Rücken so eine Art Platte oder Stäbe, um dann eben nach vorne mit dem Klettverschluss einfach den Rumpf. Bestes Beispiel, die Gewichtheber, ja, die nutzen sowas mit dicken Ledergürteln und da hängen vielleicht noch große Ketten dran, wo sie noch große Scheiben dranhängen, wenn sie irgendwie Dips an den Maschinen machen, ja. Aber nichtsdestotrotz haben die Gewichtheber verstanden, wenn sie von außen eine Stütze dran bringen, dann ist die ganze Rumpfmuskulatur nochmal unterstützt und man kann mit viel Gewicht arbeiten, ohne sich zu verletzen. Im Grunde ist es natürlich so, die tragen das ja ein paar Sekunden, wenn es gerade in dem Wettkampf reingeht oder beim Training und dann wird das Ding weggelegt. Weil würden wir jetzt ständig mit so einem Gürtel rumlaufen, dann würden wir natürlich aufgrund des Drucks und aufgrund der fehlenden Impulse an der Muskulatur dafür eine sogenannte Atrophie bekommen. Atrophie bezeichnen wir ein Wegschrumpfen. Ja, kann man vielleicht übersetzen, wir wegschrumpfen. Heißt also, dass ein Gürtel oder eine Orthese in meinen Augen nur kurzfristig angewendet werden sollte. Heißt also, dass man sagt, na ja, für den Tag vielleicht mal, für 2 Tage mal. Aber dann muss diese Art von Orthese weg, weil dann haben wir genau das Problem wie bei allen anderen Partien. Wenn der Muskel nicht mehr arbeiten muss, dann geht er ein und wird immer dünner und immer schwächer. Und wenn man dann auf einmal diesen Gürtel wegtut, dann ist von der Muskulatur nichts mehr da. Und dann schaut man nämlich alt aus.
Also als Fazit würde ich jetzt sagen, wichtig ist, man braucht mehr Kompetenz, damit man weiß, was gemacht wird. Das sorgt dafür, dass man weniger Angst hat und lieber gezielt belasten, statt einfach das Ganze zu vermeiden.
Ja.
Es gibt jetzt, ja, wir haben so, wie sieht so ein wirksames Programm aus? Du hast ja schon so ein bisschen vorgearbeitet. Das heißt, auf der einen Seite hast du gesagt, wir haben an der Wirbelsäule haben wir drei Achsen. Das heißt, wir haben eine Achse, wo wir die Wirbelsäule, also die kommt quer. Man nennt das Transversalachse. Da kann ich die Wirbelsäule beugen, da kann ich die Wirbelsäule strecken. Das würde bedeuten, ich mache Beuge- und Streckübungen. Dann haben wir eine Sagittalachse, die kommt von vorne nach hinten oder von hinten nach vorn. Da kann ich die Lateralflexion machen. Das heißt also, ich habe die Seitbeugebewegungen. Und dann haben wir noch eine Achse, die kommt von oben. Das ist die sogenannte Longitudinalachse. Das heißt, da habe ich die Rotation. Und letztendlich geht es immer darum, dass man alle Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule trainiert, jetzt vom Training her. Und dass man dafür sorgt, wenn ich jetzt im Alltag viel Beugung und Streckung habe, dann sollte man vielleicht mehr Wert auf Lateralflexion und auf Rotation legen. Ganz wichtig ist, dass der Rumpf immer als Team funktioniert. Das heißt, die Bauchmuskulatur, die Rückenstreckmuskulatur, die seitliche Kette, die Hüfte, die Glutealmuskulatur, die Oberschenkelrückseite, die arbeiten ja alle zusammen als Team. Und man kann sich das vorstellen, ich habe ein Orchester, solange die alle schön das machen, was der vorne der Dirigent sagt. Und das auch noch in der richtigen Reihenfolge, dann hört sich das Stück gut an. Da muss nur einer aus der Reihe rausspringen und dann haben wir natürlich genau das, was wir dann auch haben, sprich in dem Moment vielleicht Rückenschmerzen. Und jetzt geht es darum, dass man wieder dafür sorgt, dass das Orchester wieder ja, richtig spielt und nicht jemand aus der Reihe tanzt. Das heißt also, wir brauchen auf jeden Fall brauchen wir Trainingsprogramme, wo alle Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule trainiert werden. Jetzt im Krafttrainingsbereich. Dazu gibt es Wiederholungsphasen, wo man dann sagt, Man trainiert den Hypertrophiebereich, den Muskelaufbau. Da haben wir Wiederholungen, die liegen so zwischen 8 bis 12 Wiederholungen. Man trainiert aber auch den Stoffwechsel, die Kraftausdauer, wo wir dann 25, 30 Wiederholungen trainieren. Und man kann auch die Maximalkraft trainieren. Das heißt also, wenn die Rückenschmerzen dann weniger geworden sind, auch mal ruhig so ein bisschen höher trainieren. Und Felix, ich weiß, du bist ein Fan von einem Gerät, das ganz wichtig ist, weil Bewegung findet immer im Kopf statt. Das heißt, der Muskel, der setzt ja nur das um, was er an Informationen weitergeleitet kriegt. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch dafür sorgt, dass wir wieder lernen, die Muskulatur richtig zu aktivieren. Und unser Lieblingsgerät, Felix, ist dann der. Sensor Pro.
Sensor Pro, genau.
Genau, der Felix hat wieder das Wort gesucht. Nein, das ist also der Sensor Pro, mit dem man also
Genau.
sehr gut die Ansteuerung der Muskulatur trainieren kann. Jetzt gibt es aber nicht nur einen Sensor Pro, wenn es darum geht, die Wirbelsäule gezielt zu trainieren. Es gibt sogenannte Flexibar. Das sind Geräte, die so sind so Stäbe, die Schwingungen machen. Und jetzt muss der Körper jedes Mal, wenn der Stab in eine andere Schwingung Richtung schwingt, muss er dementsprechend die Muskulatur dementsprechend aktivieren. Ihr kennt das jetzt an der Physiotherapie, das ist der sogenannte Propriomet. Das ist dann ein Stab, wo man dann auch die Frequenz der Schwingungen verändern kann. Also das ist ein ganz wichtiges Training. Dazu gehört auch noch ein ja, wie soll man sagen, dazu gehört auch noch ein Ausdauertraining mit Druckwechselbelastung, zum Beispiel auf dem Laufband gehen. Das ist eine gute Druckwechselbelastung, einmal um die Bandscheibe zu ernähren, aber auch gleichzeitig beim Gehen haben wir das Phänomen, dass wir diese drei Achsen der Wirbelsäule, dass wir davon zwei stabilisieren. Das heißt, wir haben zwar eine Rotation beim Gehen normalerweise, aber die Flexion, Extension, die Lateralflexion wird automatisch stabilisiert. Das ist also ein Anspruch, der da gestellt wird, den wir auch super meistern können, den wir bis heute noch nicht in der Lage sind, im Maschinenbau zu erfüllen, dass wir also drei Achsen, zwei in einer Bewegung blockieren können. Das funktioniert im Maschinenbau noch nicht so. Das heißt also, da sind wir schon mal ganz gut dabei. Und das sind Trainingsprogramme, die man im Studio eigentlich sehr gut trainieren kann. Warum? Man hat da die Trainingsgeräte, man hat Maschinen, um Rotation zu trainieren, man hat Maschinen, um die Lateralflexion zu trainieren, man hat Maschinen, die die Flexion, die Beugung, die Streckung zu trainieren. Man hat einen Trainer, der das Ganze überwacht, der sich das Ganze anschaut, der eine Trainingsplanung macht, auch in dem Bereich. Das ist schon mal ganz gut. Und wie oft in der Woche würdest du da empfehlen, Felix? Wie oft sollte man da trainieren?
Also ich sage jetzt mal, wenn man jetzt sich in der Aufbauphase beginnt, zum Beispiel, weil man eine Verletzung hatte oder weil man zum Beispiel eine Bandscheibenverletzung hat, einen Bandscheibenvorfall hat, muss man natürlich entsprechende Übungen meiden, das ist klar, aber ich gebe dir vollkommen recht. Bei einem gesunden Rücken würde ich mindestens ich sag 3 bis 4, 3 Einheiten pro Woche empfehlen. Weil wir nicht vergessen dürfen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Beine trainieren, ja, wir machen einen Tag Rumpf oder einen Tag Beine, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ausfallschritt mache, dann muss ich ja auch mein Torso, meinen Rumpf quasi ja stabilisieren. Also es gibt, ich glaube, man könnte sagen, wenn man ein gut ausgeklügeltes Trainingsprogramm hat, an jedem, nicht jeden Tag, um Gottes Willen, also wir machen vielleicht 4 Tage die Woche Krafttraining, vielleicht einmal Oberkörper, einmal Unterkörper, einmal sozusagen Ganzkörper, dann ist ja sowieso eigentlich bei fast den meisten Übungen auch eine Rumpfübung dabei, ja. Das heißt gar nicht, dass ich jetzt ständig nur Rumpfübungen machen muss. Ich glaube, wenn man das mit einem Trainer, und da kann ich nur sagen, dass die Jungs oder die Mädels und Jungs bei uns im Studio, das beobachte ich ja immer wieder, wie sie mit den Leuten arbeiten. Sie tun auf der einen Seite Mobilitätsübungen machen, was ja ganz wichtig ist, gerade im Bereich der Wirbelsäule. Und sie machen viele Übungen, die auch mit einer, ja, Rumpfstabilität zusammenhängen. Also, wenn man es gut ausklügelt, dann kann man schon vieles mit einer Klappe schlagen. Es ist ja nicht einfach das Training der Rückenmuskeln, indem ich mich dreimal im E-Gym-Zirkel bewege und damit erledige, sondern das sind ja nur die großen Gruppen, Muskelgruppen, die ich ansteuere. Du hast schon richtig gesagt, das Sensor Pro, das steuert eben die kleinen Gruppen an. Und ich gehe nochmal zurück zu dem Beispiel, was super ist von dir, ist es mit dem Orchester. Ein gutes Orchester kann auch bestimmte Fehler von den Musikern ausgleichen. Also wenn jetzt ein Musiker mal ausfällt, dann kann es sogar sein, dass ein gutes Orchester das so spielt, dass man es nicht hört. Aber auf Dauer wird es nicht funktionieren. Und so ist es nämlich, dass dann wieder der Musiker oder die Musikerin wieder zurück muss ins Spiel, damit das Ensemble wieder harmonisch spielt. Also der Rücken kann sehr lange mit einem Ungleichgewicht leben, aber irgendwann kommt der Tag X, wo dann möglicherweise die Schmerzen beginnen und dann ist es eben das Signal, worauf wir achten müssen. Und da müssen wir dann überlegen, was haben wir falsch gemacht? Haben wir falsch trainiert? Haben wir zu wenig trainiert? Und diese Reflexion ist mich wichtig, dass man dann vielleicht erstmal richtig das Training aufbaut. Und wenn ich sage, ich habe zum Beispiel einen Gleitwirbel. Es ist ein Gleitwirbel heißt, dass zwei Wirbel, die nicht befestigt sind, ein bisschen gleiten können. Das nennen wir eine Instabilität. Und wenn ich dann ständig Deadlifts mache und mit viel Gewicht, dann kann es passieren, dass das die Muskulatur nicht trägt und dass ich daraus Rückenschmerz kriege. Diese Reflexion muss ich aber haben, dass ich irgendwann erkenne, dass ich vielleicht keine Deadlifts mehr machen sollte, sondern mehr vielleicht auf statische Übungen zurückgehe, klassische Planks mache zum Beispiel oder mit dem Sensor Pro arbeite, wo ich die Tiefenmuskulatur ansteuere. Und das wäre so leicht, einfach sagen, jetzt macht jeder Mensch die gleichen Übungen. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren, weil jeder von uns hat Beschwerden, hat einen anderen Körperbau. Der eine ist klein, der andere ist lang, der andere ist schwer, der andere ist sehr drahtig, der andere ist eher ein Läufertyp, der andere ist ein Bulle, ja. Also insofern, glaube ich, kann man, was den Rumpfthematik angeht, glaube ich, jedem Menschen ein sehr gutes Paket schnüren, ja. Der eine braucht vielleicht auch mehr Mobilität, so wie ich. Ich bin wahrscheinlich immer einer der steifsten oder du bist der zweitsteifste, der in einem Fitnessstudio aufschlägt, ja. Und ich müsste eigentlich viel mehr tun, aber mir, ja gut, ist ein anderes Thema. Also insofern gebe ich dir recht. Wichtig Nummer eins, Erkenntnis darüber, welche Übungen tun gut, welche tun nicht gut. Das ist schon mal die wichtigste Aufgabe eines Trainers zu sehen. Wie ist die Beweglichkeit? Was kann denn der zu Trainierende überhaupt? Ja, nicht jeder kann gleich einen Ausfallschritt und die Arme rotieren, um die Mobilität der BWS, der kommt vielleicht nur auf 90 Grad und nicht gleich über seine ganze Achse. Deswegen ist auch, wie gesagt, das Sensor Pro, da schmunzeln wir immer drüber. Aber es ist tatsächlich eine so clevere, ich möchte es fast schon Trainingstherapie, wo man eben mit leichten Übungen im leichten Modus, auch im schweren, komplizierten Modus arbeiten kann und erstmal die Muskulatur ansteuern, unsere nervale Versorgung vom Gehirn zu der Muskelmotorneurone, also zu dem Element, wo dann das Signal am Muskel ankommt, anzusteuern, ist ja auch ein wichtiger Punkt, der immer in unseren Webinaren stattfindet, weil das ist sozusagen die Ansteuerung. Also insofern, das Training, finde ich, ist mit 3 bis 4 Mal die Woche, wohlgemerkt, wenn man jetzt, wir reden ja jetzt eben von einem komplexen Training, ja, von daher würde ich sagen, ist das mit Sicherheit ausreichend. Wenn jemand jetzt sagt, ich möchte jetzt noch mehr meinen Rücken stärken, dann kann man ja auch wunderbar das dranhängen und sagen, eigentlich könnte man, ich sage mal, korrigiere mich lieber Thomas, wenn es so ist, aber ich glaube, die Bauch- und Rumpfmuskulatur könnte man jeden Tag trainieren. Ja, die Frage ist nur, ob es wirklich effizient ist.
Genau. Genau, aber du hast jetzt die ganze Zeit vom Sensor Pro geschwärmt, genauso wie ich das auch mache. An dieser Stelle muss ich unseren Hörern mal sagen, wir werden nicht gesponsert von der Firma und die Firma, die weiß auch gar nicht, dass wir da so von diesem Gerät so überzeugt sind. Aber wir beide wissen, dass sich da jemand ganz viel Hirnschmalz gemacht hat, um dementsprechend drauf zu kommen. Was auch noch wichtig ist, es bringt nichts, wenn ich jetzt 3-mal in der Woche ins Fitnessstudio gehe, 1 Stunde Fitnesstraining mache, aber dann die restlichen 165 Stunden oder ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viel man da in der Woche hat, die restlichen Stunden eigentlich in Nichtbewegung verharre. Das heißt also, man muss auch im Alltag versuchen, was kann man verändern. Und wenn ich jetzt im Büroalltag bin, da geht es ja immer um die Ergonomie vom Arbeitsplatz. Das heißt also, wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht ständig sitze? Das heißt, man kann hingehen, kann sagen, okay, den Drucker, den stelle ich in den Nachbarraum. Das heißt, ich muss dann immer aufstehen, wenn ich irgendwas aus dem Drucker raushol. Ich kann, wenn es Telefon geht, versuchen, im Stehen zu telefonieren. Man kann versuchen, sich vielleicht ein kleines Stehpult ins Büro reinzustellen, wenn der Platz da ist, oder vielleicht einen Schreibtisch, den man in der Höhe verstellen kann. Das heißt also, da gibt es ganz viele Hilfsmittel, die uns helfen, dementsprechend immer wieder die Bewegungen sozusagen oder mehr Bewegungen in den Alltag reinzubringen. Also das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir als nächstes, haben wir, ja, Felix, was sind denn schnelle Hebel für dich im Alltag? Was kann man relativ schnell machen? Ich habe jetzt schon so ein bisschen angesprochen von diesen Punkten. Ne, also den Arbeitsplatz, den kann man verändern. Was könnte man noch so machen?
Also natürlich, klar, Arbeitsplatz ist bei mir jetzt gerade in der Sprechstunde elementares Thema, weil ich natürlich sehr viele Menschen habe, die mit Rückenschmerzen kommen, dass man eben überlegt, die Rückenmuskulatur in die Vertikale zu bringen, sprich also vom Sitzen aufzustehen. Ich denke, was wichtig ist auch, dass man zum Beispiel nach einem Zeitraum von 4 Stunden, wenn man jetzt zum Beispiel Mittagspause hat, ja jetzt nicht einfach sich die Brotzeit auf den Tisch tut und einfach dann isst und dann weiterarbeitet, sondern lieber einen Spaziergang damit verbindet. Allein schon 30 Minuten Spaziergang ist eine komplette Entlastung für alle Segmente der Wirbelsäule, Muskulatur, Bandscheiben werden quasi, ich sage mal, in der Form durchbewegt, weil beim Gehen eben, wie du schon richtig gesagt hast, bestimmte Bewegungsmuster sind, diese leichte Stoßbelastung führt dazu, dass die Bandscheiben wieder ein bisschen aktiviert werden. Wenn man jetzt in dem Sitzen arretiert, sage ich immer, dann ist es wichtig, dass man die Bandscheiben wieder bewegt und das geht nur im Stehen. Ich meine auch, dass man vielleicht ruhig auch mal, auch wenn es jetzt schon so abgedroschen klingt, Treppensteigen ist auch ein gutes Rumpftraining. Ja, überlegt, vielleicht auch 2 Stufen auf einmal zu nehmen, weil in dem Moment, wo ich das Bein auf 2 Stufen hochsetze, ist wie ein Ausfallschritt, ja, wo ich auch den Rumpf stabilisieren muss, finde ich eine sehr, sehr einfache Trainingsgeschichte, wenn man eben Stockwerke zur Verfügung hat. Wenn man einfach sagt, na, ich gehe jetzt die 2 Stockwerke hoch und dann eben 2 Stufen überspringen, ist nicht nur für den Oberschenkel, sondern für mich persönlich eine unglaublich starke Rumpfübung. Das Gute nenne ich mal auch einfach das klassische Strecken, dass man sich einfach mal wirklich aushebelt, ein bisschen die Rotation übt, auch im Nackenbereich, dass man eben diese Verspannungen löst. Das ist jetzt für den Alltag, ja, für
Ja.
den Ausgebrauch, wenn man jetzt eben im Büro ist, wo man nicht viel Platz hat. Man kann ja weitergehen, indem man tatsächlich, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, irgendwie an der kleinen Fläche sich einfach mal auszudehnen, prinzipiell wie Katze Kuh auf dem Boden. Aber das sind natürlich Sachen, die gehen in der Theorie. Mach das mal in einem Großraumbüro, wenn du
Großraumbüro.
anfängst, auf einmal hier auf dem Flur eine Matte auszurollen. Ja, das wird nicht funktionieren.
Da hast du einen Spitznamen weg. Also ich habe schon ein paar Fragen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Fragen ein, weil die Zeit rennt
Ja.
uns schon wieder weg. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel eine Frage, wie trainieren bei Schmerzen? Das heißt also Muskelansatz in der Glutealmuskulatur und Knacken, Rumpeln beidseitig, einseitig im Bereich der Lendenwirbelsäule, Kreuzbein, eine Skoliose wurde festgestellt.
Gut, das sind jetzt natürlich sehr viele Informationen, wenn ich da jetzt gleich mal einschreiten darf. Also Skoliose bezeichnen wir ja als seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule. Das ist erstmal keine Krankheit. Das ist eine Entwicklungsstörung, die mit Abschluss des Wachstums beendet ist. Das macht in aller Regel aus, ist eine Riesenskoliose keine Beschwerden. Wir haben dann das Kreuzbein LWS, soll es wahrscheinlich heißen, LWS.
Ja.
Knacken. Gehen wir mal zu dem Wort Knacken. Da muss ich auch eine Lanze brechen. Also Knacken sind akustische Geräusche, die wir an den Gelenken verspüren, die wir an der Wirbelsäule verspüren, die wir am Kleinfinger verspüren. Die können wir überall erzeugen, weil Gelenke mit einem leichten Unterdruck versehen sind. Und sobald man eben das Gelenk bewegt, gibt es sogenannte Mikroimplosionen. Das sind so kleine Geräusche, die in der Summe dann eben ein Geräusch erzeugen, das wir als Knacken beschreiben. Das ist kein krankhafter Befund. Knacken heißt im Grundsatz gar nichts. Das heißt weder positiv noch negativ. Ich heiße es auch, ich konnte meine Blockade wieder rausknacken. Ja, das ist eben ein akustisches Geräusch. Also, dass man unbedingt bei einer Chirotherapie ein Knackgeräusch hören muss, ist auch ein Mythos. Ja, das ist nicht richtig. Deswegen Knacken und Rumpeln. Ich weiß nicht, was Rumpeln heißt. Ich meine, vielleicht meint sie das mit Knacken oder Knirschen. Also ich sage mal so, wenn wir beim Training einen Schmerz verspüren, dann ist es ein Signal, dass irgendwas einen Schmerz auslöst. Heißt andersrum, dass irgendwas eine Belastung darstellt, die eben nicht gut ist. Also ich würde zunehmend nicht empfehlen, in den Schmerz rein zu trainieren. Ich würde nicht empfehlen, den Schmerz zu ignorieren. Also das muss ich ganz klar sagen. Wenn man jetzt mal einen Muskelkater hat, okay, das ist, nehmen wir jetzt mal ausnahmsweise einen Muskel, der tut ja auch weh. Da würde ich noch sagen, okay, da kann man mit leichtem Training rangehen, da kann man mit leichtem Training Muskeln dehnen, man kann mit einem leichten Ergo, mit einem leichten Ergometer arbeiten, das ist ja auch okay, aber das lässt meistens nach einer Viertelstunde, 20 Minuten nach, wenn der Muskel warm ist. Wenn ich aber nach 20, 30 Minuten immer noch den Schmerz spüre, würde ich klipp und klar sagen, kein Training mehr, stoppen der Bewegung, bis man rausgefunden hat, wo der Schmerz herkommt. Also das heißt, auf die Frage, wie trainieren bei Schmerzen, dann müsste ich jetzt salopp sagen, erstmal gar kein Training, bis nicht rausgefunden wird, wo der Schmerz herkommt.
Sehr gut. Wir haben eine zweite Frage, und zwar, wodurch können Schmerzen nach dem Joggen in der im Lendenwirbelsäulebereich bedingt sein? Und da steht dann falscher Laufstil, falsche Schuhe, Hohlkreuz. Ich glaube, da könnte man noch 20 Fragezeichen hinten dran schreiben.
Also, jetzt nehmen wir mal die ersten Teil der Frage, wo können Schmerzen nach dem Joggen kommen? Also, wir haben ja beim Joggen eine sehr hohe Impaktion, eine hohe Kraft, die auf die Bandscheibe kommt. Und es kann natürlich sein, dass wenn die Bandscheiben schon etwas abgenutzt sind, haben wir einen Höhenverlust. Das bedeutet, dass die Wirbelgelenke, die so wie Dachziegel übereinander stehen, sich auch aufeinander schieben. Und das könnte zum Beispiel im häufigsten so ein Facettensyndrom sein, weil nach dem Joggen eben die Facetten aufeinander reiben und das tut Aua machen. Es kann auch sein, dass wenn jemand eine sehr schwere Abnutzung einer Bandscheibe hat, und das nennen wir dann eben eine sogenannte erosive Osteochondrose, also Abnutzung, dann kann es auch passieren, dass die natürlich wahnsinnig auf Druck empfindlich ist. Das wären jetzt für mich die ersten beiden Hauptdiagnosen, die ich dann so in Erwägung ziehe. Wenn es immer wieder vorkommt, dass man beim nach dem Joggen Schmerzen hat, wenn es einmal von 10 Mal vorkommt, dann kann man da keine Ableitung geben. Natürlich, Laufstil ist klar, wenn jetzt zum Beispiel die Beinachse indifferent ist, also sprich ungleich ist, wenn wir eine Beckenverschiebung haben und damit ungleiche Gelenkbeteiligungen haben, auf jeden Fall kann es eine Rolle spielen. Dann machen wir zum Beispiel eine sehr, wie soll ich es beschreiben, eine sehr aufwendige Laufanalyse mit 4 Kameras, die wir von allen Seiten projizieren. Da wird dann eben computergenerierte Fixpunkte markiert. Das kennt man vielleicht aus der Filmindustrie, wenn man so Animationen macht. So schaut es ein bisschen aus und daraus lässt sich dann zum Beispiel die Beinachse ableiten, der Beckenstand oder in der Dynamik dann, wie zum Beispiel mögliche Schiefstellungen eine Rolle spielen. Hohlkreuz ja auch, klar, wenn ich jetzt mit einem maximalen Hohlkreuz laufe, wobei das muss auch sehr lustig aussehen, wenn ich laufe, mein Bauch ist da vorne, mein Kopf da hinten, also ich würde zum Beispiel salopp sagen, Hohlkreuz beim Laufen ist ja eher unwahrscheinlich, weil ich will mich ja nach vorne bewegen, also wird sich mein Oberkörper nach vorne neigen, aber kann natürlich sein, wenn man mit einem extremen Hohlkreuz läuft, dass es irgendwann wehtut hinten, bei den Schuhen gleiche Thema, aber ich glaube, das beantwortet zumindest grob die Frage.
Ja, was man vielleicht auch noch ein bisschen beachten muss in dem Bereich, hier gibt es so viele Wenn und Aber bei dieser Frage, ne, die man berücksichtigen muss, das kann man sich so vorstellen wie so ein Diagramm, ne? Wenn ja, dann das, wenn nein, dann das, und das wird ein riesenbreites Diagramm, also das ist so, wie sieht aus wie so ein Organigramm von einer Firma mit 500 Angestellten, deswegen muss man da Differentialdiagnostik abklären. Ich würde genauso sagen, wenn die Schmerzen immer nach dem Joggen entstehen, dann muss man das auf jeden Fall abklären. Ansonsten muss man einfach mal schauen. Natürlich, wenn ich mir einen Laufschuh kaufe, den ein Marathonläufer im Rennen anhat, Der hat nicht diese Dämpfung in diesem Schuh drin, wie er vielleicht in einem Schuh hat, wenn er jetzt zum Beispiel einen Trainingsschuh anzieht. Das heißt, das sind auch nochmal Unterschiede. Das sollte man dann natürlich dementsprechend sich dann vorstellen. Dementsprechend auch wieder das Ganze versuchen, dann nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Felix, ich schaue jetzt hier, ich sehe keine Fragen mehr. Und wenn ich jetzt hier so ein paar Sachen mir nochmal so durch den Kopf gehen lasse, dann kann man natürlich sagen, ja, auf was ist wichtig, so als Metapher? Ich meine, Haltung ist wie Ernährung. Das heißt, am besten abwechslungsreiche, immer wieder verändern. Kleine Pausen sind wie ein Ölwechsel bei deinem Bewegungsmotor. Das heißt also, kurze, regelmäßige Pausen, die wirken natürlich lebensverlängernd. Wenn es ums Tragen geht, dann kann man sagen, halte die Last wie einen schlafenden Welpen, also nah am Körper, ruhig und ohne sich zu bewegen. Das heißt also, hier in dem Bereich kann man da wirklich sehr gut machen. So, jetzt haben wir noch eine Frage. Wenn ich das richtig raushöre, gibt es also keinen Grund dagegen, mit dem Laufen anzufangen, trotz den unspezifischen Rückenschmerzen. Also wie gesagt, Felix, was würdest du da sagen?
Also im Prinzip klar. Also wenn ich jetzt einen unspezifischen Rückenschmerz habe, ist natürlich auch die Frage der Stärke, der Quantität. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das könnte natürlich jetzt ursächlich einfach eine funktionelle Störung sein, weil vielleicht die Bandscheiben nicht richtig versorgt werden, weil die Muskulatur verkürzt ist, weil vielleicht das System durch viel Sitzen, dann spricht natürlich erstmal nichts dagegen, dass man mit dem Laufsport beginnt und einfach mal testet, was passiert. Ich bin ja sehr pragmatisch und sage also Learning by Doing. Nur weil man etwas Rückenschmerz hat, heißt es noch lange nicht, dass man sich komplett aus dem Sport in irgendeiner Form rausnimmt. Denn entscheidend ist, wenn man merkt, dass man beim Laufen plötzlich hinterher mehr Schmerzen hat, dann ist klar, dann ist es die falsche Entscheidung gewesen. Aber grundsätzlich kann ich der Rizza empfehlen, es ruhig zu probieren. Leichte Runden heißt mal einfach mal eine Viertelstunde, 20 Minuten zu joggen, zu sehen, was passiert mit mir. Wenn es ist, dass es vielleicht einfach nur die Aktivierung der Muskeln dann ist, dann wird man vielleicht schon relativ schnell merken, dass es einem gut tut, ja, dass man dann einfach darauf aufbauen kann. Also ganz klar, grundsätzlich bei unspezifischen Rückenschmerzen, das ist eben der Begriff, dass es ein Sammelsurium aus ist, da würde ich jetzt auch nicht mal die Bandscheiben im Vorfall reinnehmen, weil das ist wiederum ein spezifischer Rückenschmerz. Insofern unspezifisch heißt, da können die Gelenke ein bisschen wehtun, die Bänder, die Muskeln, alles so ein bisschen alles miteinander. Deswegen ist grundsätzlich erstmal nicht dagegen vorzugehen, zu sagen, man geht mal in den Laufsport rein und probiert sich aus.
Okay, Felix, wir schauen auf die Uhr. Es ist 19:04 Uhr. Du siehst, die Stunde ist wieder puff vorbei gewesen. Man könnte jetzt hier sicher noch mehrere Stunden über dieses Thema sprechen. Ich versuche noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Also Probleme an der Lendenwirbelsäule, Schmerzen an der Lendenwirbelsäule sind meist multifaktorell und in den meisten Fällen auch gut beeinflussbar. Wichtig ist, es gibt ja diesen Ausdruck Low Back Pain, also nicht diagnostizierbare Rückenschmerzen. Das heißt nicht, weil ich nicht beim Arzt war, habe ich Low Back Pain, sondern der Arzt hat untersucht und hat gesagt, okay, alles klar, du, ist alles safe bei dir, wir sehen da jetzt nichts Gravierendes. Wenn man das weiß, dann kann man natürlich dementsprechend reagieren, kann regelmäßig trainieren, kann das Training progressiv steigern und ganz wichtig, immer in Kombination mit Alltagsvariationen, das heißt immer wieder mal den Körper in eine andere Position reinbringen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, Felix, ist wahrscheinlich Stillstand, das heißt, wenn man gar nichts mehr macht. Ich denke, wir haben heute so ein bisschen über ein paar Irrtümer gesprochen, dass man die erkennt, haben vielleicht darüber gesprochen, dass man Angst abbauen kann. Vielleicht ganz wichtig, setzt ja kleine Ziele, machbare Schritte für die nächsten 2 Wochen mal. Versucht mal mit 2 Krafttrainingseinheiten a 20 bis 30 Minuten anzufangen. Versucht täglich so 2 Mikropausen in deinen Alltag reinzubringen. Wenn du so ein bisschen Stress im Alltag hast, versuch mal mit Atemtechnik ein bisschen zu arbeiten. Versuch ein bisschen Entspannung in dein Leben reinzubringen. Mach ruhig mal eine Yoga-Session oder Übungen aus dem Yoga-Bereich oder aus dem Pilates-Bereich. Felix, du siehst das ja selbst bei uns in den Studios, wenn man den Drehern zuschaut, wenn sie Mobility oder sonst irgendwas mit ihren Kunden machen und man geht jetzt erstmal in eine Yogastunde rein, dann denkt man sich, ey, guck dir mal diesen kleinen Stinker da an, der macht da die ganze Zeit Übungen, die sie auch im Yoga machen, ne? Und wenn du noch nie eine Yogastunde gemacht hast, dann denkst du natürlich, wow, hat der es drauf, ne? Also, Felix, ich
Ja.
sag auf jeden Fall für heute vielen, vielen Dank an dich. Das war sehr informativ. Wir konnten hier wieder sehr viel mitnehmen. Und wenn euch die Folge geholfen hat, dann teilt sie bitte gern weiter an Menschen, die vielleicht in dem Bereich Beschwerden haben. Und wenn er den Podcast noch nicht abonniert hat und er hat euch gefallen, dann würde ich sagen, dann wird es allerhöchste Zeit, dass er diesen Podcast abonniert. Mir persönlich hat sehr viel Spaß gemacht heute. Felix, wie war's für dich?
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, dass wir eine gute Linie gefahren sind. Vielen Dank, Thomas, für die gute Moderation. Und ich denke, wir haben zumindest mal einen Überblick gegeben, ohne jetzt ganz, ganz ins Detail zu gehen, weil da könnte man nochmal eine separate Stunde aufmachen für jedes einzelne Thema. Deswegen war der wichtige Ansatz zu verstehen, was heißt denn überhaupt LWS-Schmerzen? Wie geht man damit um, dass wir eine bestimmte Leitlinie haben, wie wir sowas beobachten und diagnostizieren, therapieren. Das war, glaube ich, super. Und vielen lieben Dank, Thomas, und vielen lieben Dank an alle Zuschauer und Zuhörer.
Genau, und da kann ich mich nur noch anschließen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bewegt euch noch ein bisschen, geht noch ein bisschen raus spazieren. Wie gesagt, gehen ist top für die Wirbelsäule. Hier haben wir eine schöne Ernährung der Bandscheibe. Dann anschließend flach hinlegen ist auch immer gut. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Schönen
Tschüss.
Abend, das Einchen.